Ja, seid mir alle ganz herzlich gegrüßt hier im Raum und zu Hause an den Bildschirmen. Ich glaube, dass Gott gut ist und dass es gut mit uns meint. Und auch heute Morgen, wenn wir uns hier vor ihm versammeln, es ist wie das Laden unseres leeren Akkus. Wir docken an und dann können wir laden, so dass wir für den Alltag in Anführungszeichen wieder Kraft haben. Und darum geht's heute Morgen. Ah, ich habe im Endeffekt eine Geschichte mitgebracht aus dem Alten Testament. Und diese Geschichte gibt uns ja ein Bild, Anweisungen, wie unser Leben gelingen kann, wie es Ruhe hat, wie es gesegnet ist und wie wir letztendlich befreit werden können. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ich liebe diese Geschichten, diese Berichte aus dem Alten Testament. Ich liebe sie. Warum? Das Neue Testament sagt uns, das sind Beispiele, die uns gegeben sind. Beispiele, also Geschichten, Bilder, die in unser Leben heute hineinsprechen. Und die Geschichten, wenn wir lesen, die klingen manchmal ein bisschen blutig und manchmal ein bisschen skurril, wo man denkt, was soll man damit anfangen? Und dann geht es einfach darum, dass wir die Geschichten entkodieren und dann auslesen, was das für unser heutiges Leben, für unser heutiges Sein, Dasein letztendlich bedeutet. Und so auch diese Geschichte aus dem Buch der Richter. Und ich lese uns die mal vor. Die steht im Buch Richter im 3. Kapitel. Und da lese ich uns die Verse 12 bis zum Vers 30. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war vor dem Herrn. Der stärkte den Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was böse war vor dem Herrn. Und er sammelte zu sich die Kinder Ammon und die Amalekiter, zog hin und schlug Israel und nahm die Palmstadt ein. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König der Moabiter, 18 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, den Benjaminiten, der war linkshändig. Und als die Kinder Israel durch ihn ein Geschenk sandten an Eglon, den König der Moabiter, machte sich Ehud ein zweischneidiges Schwert eine Elle lang, gürtete es unter sein Kleid auf der rechten Hüfte und brachte dem Eglon, dem König der Moabiter, das Geschenk. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Steht da wirklich? Als er das Geschenk übergeben hatte, entließ er das Volk, das das Geschenk getragen hatte. Er selbst aber kehrte bei den Götzenbildern von Gilgal um und ließ sagen, »Ich habe, o König, dir ein geheimes Wort zu sagen.« Er sagte, »Still!« Und da gingen alle von ihm hinaus, die um ihn standen. Und Ehud kam zu ihm hinein. Er saß in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein war. Ehud sagte, ich habe ein Wort Gottes an dich. Da stand er auf vom Thron. Ehud aber streckte seine linke Hand aus, nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch, sodass nach der Schneide auch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloss, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch. Aber Ehud ging zum Vorsaal hinaus, machte die Tür des Obergemachs hinter sich zu und verschloss sie. Als er hinausgegangen war, kamen die Knechte und sahen, dass die Tür des Obergemachs verschlossen war und sagten, er wird gewiss seine Notdurft verrichten in der kühlen Kammer. Als sie aber so lange gewartet hatten, bis sie sich schämten, denn niemand tat die Tür des Obergemachs auf, da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf und siehe, da lag ihr Herr tot auf der Erde. Ehud aber war entkommen, während sie gezögert hatten. Er ging an den Götzenbildern vorüber und kam nach Seira. Und als er hineinkam, blies er die Posaune auf dem Gipfel Ephraim, und die Kinder Israel zogen mit ihm vom Gebirge und er vor ihnen her. Und er sagte zu ihnen: Jagt mir nach, denn der Herr hat euch die Moabiter, eure Feinde, in eure Hände gegeben. Und sie jagten ihm nach, besetzten die Furten am Jordan, die nach Moab gehen, ließen niemand hinüber und schlugen die Moabiter zu der Zeit etwa 10.000 Mann, alles starke und streitbare Männer, sodass nicht einer entkam. So wurden die Moabiter zu der Zeit unter die Hand der Kinder Israels gedemütigt und das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Ich bin so ein kleiner Optimierer, also Lebensoptimierer. Ich mag es nicht, wenn Dinge kompliziert sind oder wenn ich Dinge fünfmal machen muss. Ich liebe es, wenn irgendwas funktioniert und man das nur einmal machen muss. Ich mag es auch nicht, wenn ich Dinge suchen muss. Also versuche ich, dieses Suchen zu vermeiden. Und das kann man ja machen, wenn man ein gewisses System hat. Dann muss man nichts suchen. Und genauso ist es in der Bibel. Ich bin ein Optimierer, also ein Lebensoptimierer. Ich suche mir Geschichten, die mir ein Bild geben, wie mein Leben leichter wird, wie mein Leben besser funktioniert. Und eine dieser Geschichten ist genau diese Geschichte aus Richter mit dem König Eglon. Zugegebenermaßen ein bisschen eine skurrile Geschichte, wenn da jemand vorne steht und sagt, das spiegelt jetzt genau unseren Alltag. Weil keiner von uns hat einen König vor sich. Ein paar fette Leute haben wir schon, die uns vielleicht auch noch traktieren. Aber wo ist der Bezug zu unserem Alltag? Es ist ganz einfach. Ich versuche uns die Bilder einfach mal aufzulösen. Die Kinder Israel taten, was dem Herrn missfiel. So geht's an. Und im Übrigen ist es das Dilemma der ganzen Menschheit. Die Menschen tun, was ihnen gefällt und wollen von Gott nichts wissen. In Klammern, dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn dann in ihrem Leben alles Mögliche schief geht und alles Mögliche passiert, sie in allen möglichen Bindungen sind und sie keine Ruhe haben. Und genauso löst sich auch dieses Bild auf, wie es jetzt gerade so in der Schnelle gesagt habe. Eglon, der König von Moab, ist, wenn man den biblischen Terminus benutzen würde, ein Bild für Fleisch, für fleischliches Leben. Also biblischer Terminus ist ein Leben nach dem Fleisch, Fleischeslust. Wie komme ich da drauf? Es ist relativ einfach. Moab war ein Sohn von, wer weiß es, Lot. Moab war ein Sohn von Lot. Und die Geschichte, die, wenn man nachliest, wer die Mutter ist, ist dann skurril, weil es war die Tochter Lots. Lot ist mit seiner Familie aus Sodom und Gomorra von Engeln hinausgeführt worden, also genau genommen von Sodom hinausgeführt worden. Und die Frau vom Lot hat sie ja umgedreht und ist dann zur Salzsäure erstarrt. Und Lot ist mit seinen beiden Töchtern weiter geflohen und hat dann ein Leben eigentlich in Armut und in Elend in der Höhle verbracht. Und die Töchter haben dann gesagt, oh, wir haben keine Nachkommen, dann müssen wir irgendwas machen. Dann haben sie den Vater betrunken gemacht und so sind sie dann schwanger geworden. Durch ihren eigenen Vater, den sie betrunken gemacht haben. Und Moab ist im Endeffekt der Sohn der ältesten Tochter von Lot. Und im Alten Testament können wir nachlesen, dass Gott über Moab sagt, Moab gilt mir wie Sodom und Gomorra. Und in Sodom und Gomorra war das große Problem diese Fleischeslust, weil die sind anderen Geschlechtern nachgegangen und haben ein Leben geführt, ja, wie Sodom und Gomorra. Ich brauche das nicht näher erklären. Aber wenn man in die heutige Zeit hineinschaut, dann sind wir da gar nicht so weit weg von Sodom und Gomorra. Also auch das Gender-Thema spielt da eine Rolle hinein. Du kannst einmal im Jahr dein Geschlecht ändern.
wenn du möchtest. Also Moab ist ein Bild für Fleisch, für Fleischeslust oder modern ausgedrückt einfach für alles, was uns Spaß macht, was uns befriedigt, was unser Ich pflegt, also unser Ego, also all das, was uns letztendlich sinnlich anspricht und befriedigt werden möchte, das finden wir subsumiert eigentlich unter Moab. Und die Strafe Gottes dafür ist, die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und was macht Gott? Er gibt sie dahin unter die Hand Moabs. Unter die Hand des König Moabs. Und der, ein schönes Bild, ist fett. Warum ist er fett? Weil der in seiner Lust lebt. Und er hat auch nur Obergemacht. Das ist nur für ihn. Das ist schön kühl. In der Hitze des Tages dort in der Wüste. Alle anderen müssen schuften und schwitzen und er sitzt fett auf seinem Thron und füttert seine Gelüste. Deswegen ist er fett. Ich will es nochmal einfacher erklären für uns, was hier passiert. Man kann ja Gott einen Vorwurf machen. Warum lässt er uns einfach nicht in Ruhe und lässt uns unser Leben so leben, wie wir wollen? Genau das macht Gott. Und genau das bedeutet auch dieser Begriff, wenn Gott uns dahin gibt. Wo gibt er uns denn dahin? In unser eigenes Leben, in unsere eigene Freiheit. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir unsere Freiheit missbrauchen, dass uns dann die Freiheit plötzlich überholt und entgegenkommt, und zwar in Form von Sucht, Bedrängnis, Bedrückung, Sklaverei. Ist es kompliziert? Erklären wir es noch plastischer. Also, Kuchen essen ist kein Problem. Schmeckt gut. Uns allen, oder? Sind wir dabei? Kuchen schmeckt gut? Essen wir gerne. Wenn ich jetzt aber zum Frühstück den Kuchen esse und die Torten, schön cremig, und zur Frühstückspause mich vollstopfe mit Kuchen und Torten und schön cremig, und nach dem Mittagessen auch nochmal zum Kaffee dann schön cremig, und dann vielleicht, bevor ich ins Bett gehe, auch nochmal Kuchen und schön cremig, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das nach einer gewissen Zeit sichtbar ist. Und ich muss mich nicht wundern, wenn ich plötzlich süchtig nach diesem süßen Zeug bin. Und es ist jetzt nur ein Beispiel mit Kuchen, das könnte ja genauso dieses ganze Naschzeug sein, was wir auch zu Hause haben. Wie schnell ist so eine Tüte Gummibärchen weg? Und dann schauen wir hinten auf die Kalorien drauf, die du hast. Dann hast du so viel Kalorien, wie ein Dachdecker eigentlich zum Mittagessen braucht. Also wenn wir uns dem hingeben, unsere Freiheit missbrauchen, in Anführungszeichen, dann ist es kein Wunder, wenn uns das plötzlich gefangen nimmt. Also dass Gott uns dahin gibt, in unsere Lüste hinein, in unser Fleisch, biblischer Terminus, oder einfach in die Befriedigung von dem, was uns Spaß macht, grenzenlos. Kein Maß und kein Ziel. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn uns das gefangen nimmt. Also der Kuchen als solches und die Gummibärchen sind nicht das Problem, sondern die Menge, die wir zu uns nehmen und die Frequenz, in der wir das tun. Auch, dass wir Filme oder Serien anschauen, ist kein Problem. Aber die Frequenz und die Menge macht's. Und dann gibt's plötzlich so diese Bindung an das, wo man sagt, oh, das muss ich jetzt sehen, ich muss das jetzt haben, ich muss wissen, wie das weitergeht oder wie die Geschichte ausgeht. Und dann gibt's Leute, kennt das? Die fangen dann am Samstag in der Früh an, eine Serie zum Schauen, und dann sind sie aber am Sonntag noch nicht fertig mit der Serie, weil da gibt's nämlich 10 oder 15 Staffeln, und dann sind sie in der Staffel 5 am Sonntagabend. Und dann denken sie, jetzt muss ich eigentlich ins Bett gehen, weil ich muss ja am Montag wieder aufstehen und arbeiten, aber dann denkt man sich, naja, also 3 schaue ich jetzt nur an, und dann ist es plötzlich irgendwann 3 in der Früh. Und dann ist man hundemüde am Montag in der Früh in der Arbeit. Und so hängt man in Serien zum Beispiel. Und da könnten wir jetzt weitermachen mit irgendwelchen Sexgeschichten und Pornografie, wo man dann plötzlich merkt, boah, diese Freiheit, die ich habe und benutze, die überholt mich und kommt mir plötzlich als Bindung entgegen und ich bin versklavt.
Das betrifft alle unsere Bereiche im Leben, wo es einfach darum geht, dass unser Ego gepflegt wird, dass alle Sinne, die nach irgendwas ja im Endeffekt gelüsten oder von allen möglichen stimuliert sind und angesprochen sind, dass wir da letztendlich Befriedigung suchen und Befriedigung nachgehen. Also Gott gibt uns dahin in unsere eigenen Lüste. Steht sogar mal so in der Bibel drin. Und das ist das Bild, was wir hier finden. Das ist dieser König Eglon, der so fett ist. Es ist im Endeffekt dieses Leben, das im Endeffekt nur fixiert ist auf sich selber, auf seinen eigenen Spaß, auf seine Lust, auf Begierden, auf das, was uns befriedigt, auf das, was bequem ist. Das ist auch ein schönes Bild mit ihm. Er sitzt da im Obergemach, im Kühlen. Die anderen schwitzen und plagen sich und er sitzt da im kühlen Obergemach. Soll nicht heißen, dass du nur Stress haben musst und arbeiten musst oder irgendwelche Dienste versehen musst, aber wenn dein Leben so dieses kühle Obergemach ist, dann bist du in Gefahr. Also fett zu werden und deine Freiheit, die du von Gott bekommen hast, überholt dich und sie kommt da als Bindung entgegen. Und Gott befreit uns davon. Und die Kinder Israels waren unter diesem Druck 18 Jahre. Und dann schrien sie zum Herrn, weil sie gemerkt haben, das ist schlecht, was hier passiert. Und Gott erweckt ihnen einen Richter, nämlich den Ehud, der sie dann letztendlich befreit oder zur Befreiung führt. Und so ist Jesus in diese Welt gekommen und er hat diesen Sieg errungen, er hat uns befreit. Und wenn wir zu ihm rufen, das ist der Weg raus aus diesen Bindungen, die wir in unserem Leben haben, aus dieser Schuldmisere, die uns versklavt, sodass wir halt Tribut zahlen müssen mit unserem ganzen Dasein. Jesus hat uns befreit und wenn wir zu ihm kommen und rufen, so wie die Kinder Israel, wie es beschrieben ist in der Geschichte, und sagen, Herr, das ist eine große Not, ich bin hier gebunden, befreie mich, dann macht Gott diese Befreiung durch Jesus Christus in deinem Leben wirksam. Und das können wir jeden Tag, können wir das für uns in Anspruch nehmen. An jedem Punkt unseres Lebens. Das ist ein Bild, wo ich sage, das funktioniert. Und das funktioniert täglich. Und du kannst gerne jetzt, und damit möchte ich dann zum nächsten Bild kommen, das in der Geschichte ist, kannst es gerne mal in deinem Leben beobachten. Alles, was dir entgegenkommt, passt in das Bild von diesem fetten Eglon, der im Obergemach der Kühlung sitzt und sich ausruht. Das ist so ein plastisches Bild. Es geht weiter in der Geschichte. Jetzt taucht der Richter, also so wird er ja später bezeichnet, er ist ein Führer im Volk, aber er hat sich ja erst bewähren müssen. Er war vorher auch ein Nichts. Jetzt taucht der Ehud auf. Die gute Nachricht heute Morgen, jeder von uns kann der Ehud sein. Und Gott will, dass jeder von uns in diesen Fußspuren wandelt oder lebt. Jeder von uns. Was ist an dem Ehud so besonders? Ich habe nachgeschaut. Hier ist beschrieben, dass der Ehud linkshändig war. Also alle Linkshänder unter uns sind besondere Leute. Gibt es Linkshänder in unserer Mitte? Einen. Bist du umerzogen worden auf rechts? Nein, okay. Gut. Linkshändig. Ich habe mir die Frage gestellt, warum steht in aller Welt da drin, dass er Linkshänder ist? Und ich habe dazu einen jüdischen Kommentar gelesen, und zwar von dem Rashi. Rashi ist ein jüdischer Rabbi, anerkannter großer Kommentator des Alten Testaments, also der jüdischen Bibel. Und der schreibt, dass eigentlich an der Stelle steht nicht Linkshänder, sondern an der Stelle steht, wenn man es auf Aramäisch liest, dass er eine vertrocknete, zusammengezogene Rechte hatte, mit der er nichts anfangen konnte. Der war behindert. Vielleicht hat er eine Spastik gehabt. Also der wäre heute in der Gesellschaft, ja, mit unserer Inklusion zwar mehr anerkannt, aber in der früheren Gesellschaft
war der behindert, der war an der Randzone der Gesellschaft. Der war nichts wert. Warum? Weil er kaputte rechte Hand gehabt hat, mit der er nichts anfangen konnte. Und deswegen war er Linkshänder. Und es ist leichter zu übersetzen, dass er Linkshänder war, als wie zu beschreiben, dass die Rechte nicht zum Benutzen war. Deswegen steht da, er war links. Das ist ein Prinzip, Gott erwählt sich Menschen, die klein sind, die unscheinbar sind, die Schwächen haben, die vielleicht ein Handicap haben. Und so ist es auch mit dem Volk Israel. Er hat sich nicht das größte Volk und das stärkste Volk auserwählt, um sich herrlich zu zeigen, sondern er hat das, was klein war, was unscheinbar war, was nichts ist, hat er sich erwählt, um sich herrlich und groß zu erweisen. Und so ist es auch in unserem Leben. In unseren Schwächen, in unseren Handicaps, da wird Gott am stärksten und verherrlicht sich. Er benutzt unsere Schwächen und unsere Handicaps, benutzt er, um sich da drin zu verherrlichen und groß zu machen. Und so ist der Ehud eben von Gott berufen worden und stark gemacht worden und mutig gemacht worden, diesen Dienst, den er dann eben erfüllt hat, zu tun. Und das soll uns heute Morgen Mut machen. Er ruft dich. Und immer wenn du meinst, du bist klein und es gibt andere, die können das doch viel besser und die sind viel stärker und haben viel mehr Energie und viel mehr Begabung und viel mehr Wissen und was du den anderen auch alles immer zurechnest und dich vielleicht als kleines Licht siehst. Die gute Botschaft ist, Gott erwählt dich und Gott möchte mit dir was anfangen, was Großes anfangen. Und jeder von uns ist berufen, im Reich Gottes etwas zu sein. Da gibt's keinen, der nix ist, sondern jeder ist von Gott geliebt und wird von Gott erfüllt und von Gott gebraucht. Jeder nach dem Maß seines Glaubens und nach dem Maß seiner Begabung. Gott füllt es aus und genau die Schwächen, die wir haben, die benutzt Gott und macht uns da drin stark und lasst uns unseren Dienst tun. Ihr werdet's nicht glauben, ich bin furchtbar schüchtern. Als Kind furchtbar schüchtern, glaubt kein Mensch. Jedem, dem ich das erzähle, sagt, du spinnst ja, jetzt lüg doch nicht so. Ja, ist so. Unsere Schwächen nimmt Gott, dreht sie um, füllt sie aus und gebraucht uns. Und so ist der Ehud und jetzt kommt er und er sticht ihm, Schwert heißt in der neuen Luther-Übersetzung, also in der Luther heute, genau genommen ist es ein Dolch, weil er ist eine Elle lang, eine Elle, das ist also von hier bis da oben, streiten sich Gelehrte zwischen 46 und 52 Zentimeter, also sagen wir im Durchschnitt irgendwas mit 50 Zentimeter. Und das sticht er eben rein, sodass der Griff verschwindet in dem fetten Bauch. Und jetzt müssen wir uns das so vorstellen, das ist ja kein Stoß mit einem Dolch ins Herz, sondern in den Bauch. Und der Ehud war mit Sicherheit nicht gleich tot, aber der konnte sich wahrscheinlich vor Schmerzen nicht mehr bewegen und er war nicht einmal in der Lage, dass er seine Wachen ruft. Es war ein tödlicher Stoß. Aber nochmal, der Dolch ist ja nur im Bauch. Und da hat sich das Fett drüber gewölbt. Und eigentlich hätte er ja nur rufen können. Aber das war auch die Hand Gottes, die letztendlich den Ehud so mächtig gemacht hat, diesen Stich, diesen Dolchstich so auszuführen, dass der zum Tode geführt hat. Und dass der Ehud eben nimmer schreien konnte. Und dass der Eglon, der König Eglon von Moab, dass der eben nimmer schreien konnte und Ehud entkommen konnte. Und wie er dann aus der ganzen Area der Moabiter raus war, hat er Israel zusammengerufen durch dieses Blasen des Horns. Und dann sind sie hinabgezogen und haben dann diesen Krieg geführt, der zur Befreiung geführt hat. Und das ist auch ein starkes Bild, wo er einfach sagt, den Sieg hat Jesus für uns am Kreuz errungen. Der ist ein für alle Mal gültig und der ist wirksam. Das ist wie dieser Todesstoß. Aber wir glauben, das, was ist das schon? Also dieser kleine Dolchstoß in diesem großen, fetten König. Und eigentlich führt der Dolchstoß nicht zum Tode. Und doch war es der Todesstoß. Genauso ist dieser Sieg am Kreuz, auch wenn wir es manchmal als klein beachten, was sollte schon in meinem Leben? Er ist wirksam. Er befreit uns. Der Sieg ist ein für alle Mal errungen. Gott hat durch Jesus Christus den Teufel am Kreuz besiegt. Das ist durch Zeit und Ewigkeit. Für alle Ewigkeiten ist es gültig und dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und das soll man auch. Das ist Alltag. Das ist Alltag. Das dürfen wir jeden Tag für uns in Anspruch nehmen. Das ist wirksam. Und dann geht es darum, und genau das passiert jetzt, er kommt auf die Höhe in Seir und bläst ins Horn und ruft Israel zusammen. Und die Kinder Israels kommen und sie ziehen hinab. Und jetzt schlagen sie die Moabiter. Und was hier geschrieben steht, das ist ja auch sehr markant. Und zwar, und sie schlugen die Moabiter zu der Zeit etwa 10.000 Mann, alles starke und streitbare Männer, sodass nicht einer entkam. Das ist unser Alltagskampf. Dass wir in unserem Leben, der Teufel ist besiegt. Da brauchen wir keinen Kampf mehr kämpfen. Das können wir für uns in Anspruch nehmen. Aber der Kampf, den wir kämpfen müssen, das sind seine Helfershelfer und diese ganzen Lüsten und Begierden und Dinge, die uns halt reizen und uns verführen und uns letztendlich binden. Jetzt sind wir wieder bei der Torte. Das, was stark ist und uns stark reizt, das, was mächtig ist und uns mächtig zu schaffen macht, dagegen gilt unser Kampf. Und den müssen wir aufnehmen. Und je besser wir den Kampf führen und je, entschuldigt, wenn ich das so brutal sage, je energiereicher wir den Kampf kämpfen und schneller wir damit fertig sind und dieses ganze starke, mächtige, was uns bedrängt und bedrückt und bindet, ausrotten, umso mehr passiert, was hier dann zum Schluss steht. Und das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Also 80 ist ja die Zahl von der Lebensspanne eines Menschen. Können wir nachlesen. Also ist das auch so eine symbolische Zahl, die wir finden. Du kannst in deinem Leben Ruhe finden. Und je schneller und je mehr Energie du in diesen Kampf hineinlegst, in deinen Alltagskampf, dass du diese Lüste, Begierden, diese Verführungen, all das, was dich triggert ins Negative, je mehr du das bekämpfst und ablegst, diese Dinge, und das, davon redet das Neue Testament, wir sollen den Kampf führen gegen das Fleisch, das uns verführt, gegen die Lüste und Begierden, gegen die Macht der Finsternis, die uns bedrängt, gegen die Bindungen, gegen alles Schlechte, gegen alle Lügen und so weiter und so fort. Also Dinge, die uns verführen und uns binden, sollen wir mit aller Macht den Kampf führen. Und je mehr Energie wir da hineinlegen und diesen Kampf führen mit aller Kraft, umso mehr haben wir Ruhe in unserem Leben. Und umso schneller haben wir Ruhe in unserem Leben. Und das wünschen wir uns doch alle. Also wenn du Ruhe haben willst in deinem Leben, ist die Anleitung ganz einfach. Mach das so, wie es in der Geschichte steht. Wende dich zu Jesus. Ja, er ist der Sieger. Er möchte, dass das, was schief läuft in unserem Leben, nämlich, dass wir tun, was Gott nicht gefällt, dass wir es ablegen, dass wir es beenden, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir unser Leben ihm hingeben für den Kampf gegen all diese Dinge, die dich binden, die dich belasten, die dich bedrücken, die dich befeinden, die dir den Frieden rauben. Für den Kampf dagegen und du hast Ruhe in deinem Leben. Nicht, weil du so stark bist. Ehud war, wie gesagt, behindert und schwach. Aber er hat sich hingegeben, er hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Und genau das ist das Geheimnis, was in unserem Leben wirksam ist. Wenn wir uns hingeben, egal wie stark, egal wer wir sind, mit welcher Begabung oder mit welcher Behinderung oder mit welchem Handicap, Gott füllt es aus und macht uns stark, sodass wir diesen Todesstoß ausführen können und Ruhe haben in unserem Leben. Und die Macht hat jeder von uns. Jeder hat die Macht dazu, dass wir Ruhe in unserem Leben finden. Also wer Ruhe in seinem Leben haben möchte, der braucht nur das so. Und das ist so einfach, in Anführungszeichen. Also du musst jetzt nicht an Kreuz sterben. Du musst jetzt nicht an Dolch schmieden und dann zu der Meisterklasse deiner Versuchung gehen und den dann töten. Sondern es hat alles Jesus für uns getan. Wir geben uns ihm hin. Wir stellen uns ihm zur Verfügung, so wie dieser Ehud, und sagt, hier bin ich. Ich nehme das im Glauben an und ich mache meinen Dienst und führe mein Leben so, wie es dir gefällt. Und dann haben wir Ruhe in unserem Leben und wir sind gesegnete Menschen. Wir können 80 Jahre Ruhe haben und das ist auch vielleicht so mein Schlusswort. Also die einen haben halt mehr Kämpfe und der anderen weniger. Das liegt vielleicht daran, dass der eine ein bisschen mehr hingegeben ist als der andere. Dass der eine die Kämpfe vielleicht mit mehr Energie führt als wie ein anderer. Also das liegt ja an jedem selber irgendwo. Aber die Verheißung ist für uns alle da. Und die möchte ich uns heute Morgen einfach groß machen und mitgeben und euch zurufen. Wir sollen nicht im Leben versauern und genießen und das ganze Leben ist so furchtbar und schlimm und alles ist ein Kampf. Den Kampf hat Jesus für uns gekämpft. Und je schneller wir, und das ist mein Schlusssatz, je schneller wir das annehmen und glauben und umsetzen, umso mehr und umso schneller haben wir Ruhe. Gott segne euch dazu. Amen.